Mit Rainer Berak von Project A Ventures spreche ich darüber, wie schnell wachsende Unternehmen noch schneller wachsen können und profitabler werden, gerade in der jetzigen Konjunktur. Ich wünsche euch viel Spaß mit Rainer Berak von Project A Ventures.
Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit dem ganz besonderen Gast. Herzlich willkommen, Rainer Berak von Project A Ventures. Moin, Rainer.
Ja, hallo, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung.
Boah, sehr, sehr gerne. Für alle vorweg, die Rainer noch nicht kennen oder Rainer besser kennenlernen wollen, sei schon mal die Folge 110 empfohlen. Das ist jetzt die 185. Folge. Wer hätte das gedacht? Viele in meinem Team haben gesagt, dass ich Sachen sowieso nicht durchhalte, die mir Spaß machen, aber auch Arbeit bringen. 185. Folge. So, aber darum soll es heute gar nicht gehen. Wir haben im Grunde drei Themen. A, mich interessiert seit unserem letzten Gespräch, wo wir sehr stark auch über Technologien, Setups, die Bedeutung von Marketing in schnell wachsenden Unternehmen gesprochen haben, ist so ein bisschen das Update. Die Konjunktur ist ja weitergegangen, die Bewertungen sind anders, Wachstum und Profitabilität werden vermutlich auch anders bewertet. Da kannst du bestimmt uns etwas zu sagen, wie die Organisationen sich momentan ausrichten, wie ihr eure Services auf die Bedürfnisse ausrichtet und last but not least, wir wollen auch über die Project A Knowledge Konferenz am 20. September sprechen.
Oh ja,
eine meiner Lieblingskonferenzen. Meine zwei liebsten Konferenzen, die K5 und die Knowledge Konferenz sind beide in Berlin. Die K5 war gerade. Super Veranstaltung, kann ich dir nur empfehlen. Wenn du noch Interesse haben solltest an Direct-to-Consumer und E-Commerce-Geschäftsmodellen, kann ich dir nur die K5 empfehlen. Und für alle anderen, die noch weiter über den Tellerrand hinausschauen wollen, sei jetzt schon mal die Project A Knowledge Konferenz empfohlen. Aber dazu kommen wir gleich.
Genau.
So, Rainer, erzähl mal, was ist bisher passiert? Was hat sich im Grunde jetzt verändert in euren Services oder bei eurem Unternehmen?
Ja,
und ich würde, bevor du loslegst, ich würde gerne ein exemplarisches Unternehmen rausgreifen. Können sich ja alle euer Portfolio angucken, in die ihr investiert seid, aber ich würde gerne ein exemplarisches rausgreifen. Mal gucken, was du da nimmst.
Ja, alles klar. Also ja, es hat sich tatsächlich sehr, sehr viel verändert. Du sagtest ja gerade Folge 110, Folge 185, 75 Folgen. Wie häufig erscheinen die? Also der Zeitraum, das wären jetzt so
Frage.
2 Jahre.
Gute Frage. Früher sein, wöchentlich, ne? Jetzt 14-tägig, das sind bummelig 2 Jahre.
Ja, genau. Ja, also unsere Industrie hat sich ja komplett verändert. Und dadurch hat sich nicht nur, vielleicht gar nicht so sehr verändert, wo und wie wir als Fonds investieren, sondern das Supportmodell muss sich da ja immer stark anpassen an das, was von unserem kleinen Markt gebraucht wird. Vielleicht, wenn ich darf, ganz kurz nochmal ein Wrap-up, wie Project A funktioniert. Wir nennen uns, und das ist auch tatsächlich so, the Operational VC. Das heißt, wir sind ein Venture Capitalist, wir investieren extrem agnostisch in jeder Hinsicht, also in verschiedene Geografien, in verschiedene Modelle, in verschiedene Stages. Da gibt es ein Studioprogramm, da gibt es im Grunde genommen 1 oder 2 Personen, die manchmal nicht mal eine Idee haben, dann entwickeln wir was gemeinsam mit denen und dann wird das quasi aus unserer Zusammenarbeit heraus, wird eine Firma gegründet, bis hin tief in den PE-Bereich, also Firmen, die profitabel sind, ein paar hundert Millionen Euro Revenue im Jahr machen die es seit 20, 30 Jahren gibt. Und alles dazwischen, vielleicht nicht alles dazwischen, sondern so bis Series A hoch und dann gibt es einen kleinen Gap und dann in den PE-Bereich rein. Aber ansonsten halt sehr agnostisch. Das, was uns außer dieser Agnostik besonders macht, ist, dass wir dieses Supportmodell haben. Wir haben an den Fonds angedockt eine Digitalagentur und die arbeitet mehr oder weniger, da kann ich gleich vielleicht noch 1, 2 Worte zu sagen, exklusiv für die Firmen, in die unser Fonds investiert haben. Das ist meine Rolle hier. Ich kümmere mich um diese Agentur, eine Digitalagentur. Wir haben da so Entwickler, Marketeers, Data-Leute, Recruiter, also alles, was man so in einer digitalen Firma braucht im Jahr 2025, 24, 25 hoffentlich auch noch, und unterstützen dort. Das war bis vor anderthalb Jahren exklusiv ausschließlich fürs Portfolio. Seitdem machen wir in ausgewählten Fällen auch Projekte mit Firmen außerhalb unseres Portfolios, sofern es da keinerlei Konkurrenzsituation gibt. Also wir arbeiten nicht mit Konkurrenz zu unserem Portfolio, auch nicht mit und für andere VCs, PE-Funds, sonst irgendwas. Aber wenn es beispielsweise ein LP ist, wir haben da, sind da ja sehr breit aufgestellt, was unsere LP-Landschaft betrifft, da sind beispielsweise sehr viele Corporates aus der Dachregion dabei. Und wenn die mal Unterstützung brauchen, dann arbeiten wir inzwischen auch mit denen zusammen. Das macht auch sehr viel Spaß. Aber das ist tatsächlich eine Änderung, die es gegeben hat bei uns.
Super. Rainer, beim Marketing Transformation Podcast habe ich Feedback gekriegt, dass es gut ist, ab und zu mal Abkürzungen zu übersetzen, die nicht jedem geläufig sind. Also der LP ist der Limited Partner. Das ist sozusagen das ist der Geldgeber, weil ihr im Grunde ja auch mit Other People's Money arbeitet. Absolut, also nicht nur, ihr arbeitet auch mit eigenem Geld, das weiß ich. Aber der Großteil in so einem Venture-Geschäft kommt hier durch Menschen, Family Offices, die euch das Geld geben. Also deshalb der LP. Davor hast du noch eine Abkürzung. Achso, Series A, also frühphasige Investments, PE wie Private Equity, also das, was dann kurz vorm IPO oder auf jeden Fall sehr, sehr reif ist, nur als Beispiel. Okay, das mit den Studios ist auch neu. Das ist ja super frühphasig. Das ist ja praktisch schon vor der Phase. Super interessant, also was diese Stages angeht. Apropos Wettbewerb, dann tretet ihr aber doch auch in den Wettbewerb zu manchen Strategieberatern. Ich denke jetzt gerade an die Grünen, die jetzt auch so, so Digital Venture-mäßig unterwegs sind und sich mit Corporates vereinen, um da hoffentlich schneller was auf die Strecke zu bringen. Da seid ihr aber schon Wettbewerber, oder?
Ja, also das ist de facto so. Wir treffen die auch häufig. Wir arbeiten aber auch gerne und viel mit denen zusammen. Also wenn wir, das kommt jetzt gar nicht so selten vor, dass wir auf ein Projekt gehen. Wir sind ja jetzt nur in Anführungszeichen 120 Leute in dem operativen Bereich. Da kommst du jetzt gegen die großen Beratungen schon allein von der Capacity nicht an. Wir haben, glaube ich, sehr gute Leute und da kann man häufig gute Dinge zusammenbauen. Und man hat da noch unterschiedliche Schwerpunkte. Wir haben ja sehr gute Executor, das zeichnet uns ja aus. Und häufig ist es dann so, dass dann eine große Strategieberatung dann mit unseren Kunden zusammen eine Strategie definiert. Dann muss sie aber auch jemand umsetzen und da kommen wir dann häufig ins Spiel.
Ja, und ich kann dir sagen, aus der eigenen Erfahrung, das kann man auch mit weniger als 100 Leuten machen. Aber das ist auf jeden Fall. Das verstehe ich sehr gut.
Werbung
in eigener Sache. Wir bei Digital Forward verstärken unser Team. Bitte schaut einmal auf digitalforward.de/jobs nach. Dort seht ihr jede Menge spannende Jobs. Und wenn ihr euch fragt, was macht Digital Forward eigentlich, außer diesen unglaublich spannenden Podcast, seht ihr, unsere Leistungen umfassen unter anderem Digital Marketing Audits, Portalbenchmarks, Technologie- und Agenturauswahlthemen, aber auch Interimsmanagement. Das machen wir auf Augenhöhe mit den führenden Advertisern aus dem E-Commerce-Bereich, aus dem Direct-Banking-Bereich und aus dem Direct-to-Consumer, aber auch anderen Bereichen, wie zum Beispiel aus dem Software-Service-Bereich, Banken und Telekommunikationsunternehmen sind alles unsere Kunden. So, jetzt hoffe ich, dass ich euch ein bisschen Lust gemacht habe. Bitte schaut nochmal nach digitalforward.de/jobs und empfehlt uns weiter. Vielen Dank.
Ende der Werbung.
Auf eurer Portfolio-Seite. Das ist auch der Grund, warum ich, also es gibt viele Gründe, warum ich gerne mit dir rede, aber warum ich gerne grundsätzlich mit Menschen aus der VC und aus der Private Equity Welt rede, weil sie für mich ein guter Frühindikator sind für die Marktentwicklung, die auch den Rest, also der nicht so schnell wachsenden Unternehmen, irgendwann erreichen wird. Also weil ihr trefft ja sehr, sehr kapitalmarktgetriebene, rationale Entscheidungen. Ihr cuttet das so das Muster, was ich bei VCs, bei PEs ehrlich gesagt noch ein bisschen mehr als VCs aus anderen Gründen, erkenne, dass weniger die Legacy im Fokus steht, sondern vielmehr das, was Unternehmenswerte in der nahen und mittleren Zukunft nach vorne treibt. Deshalb finde ich das super spannend, mit Menschen mit dieser operativen Erfahrung wie dir zu sprechen. Wenn du es jetzt mal so verdichten solltest, und gerne greif mal ein Unternehmen raus, egal ob B2C oder B2B, wo du so exemplarisch oder vielleicht für alle sagen kannst, was sich so in den letzten 2 Jahren deutlich verändert hat, welche Initiativen jetzt im Fokus stehen.
Ja. Ich muss da natürlich vorsichtig sein, aber ich glaube, also weil ich darf natürlich auch keine geheimen Dinge über unsere Kunden oder Portfoliofirmen teilen, aber ich glaube, eine Sache, zu der ich ruhig ein, zwei Sachen sagen kann, ist, und das man hier rausgreifen kann, weil das auch so schön bodenständig und solide ist, im Grunde genommen, ist die Firma Online Printers. Man kennt die vielleicht von früher noch, da hießen die mal die Druckerei, hatten auch Bandenwerbung in Fußballstadien etc. Hießen international schon immer Online Printers, haben sich dann mal komplett gerebrandet entsprechend. Und ist so vergleichbar mit wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen sollte, aber einem Flyer-Alarm oder wir machen Druck oder so. Also Online-Druckerei ist nicht in erster Linie, ist auch ein Netzwerk von Druckereien, aber haben eben auch eigene Druckkapazitäten, nehmen Aufträge online entgegen und ist so ein klassischer PE-Case. Warum greife ich das raus? Weil man das als gutes Beispiel dafür nehmen kann, wie sich so oder in welche Richtung sich der Fokus ändert. Man hat, also auch in so einer erwachsenen Firma möchte man ja aus Sicht eines PE-Funds oder auch aus Sicht von Project A Unternehmenswert treiben. Und wie mache ich das? Da hat man ja früher, und das gilt jetzt übrigens quer durch die Industrie und auch bei frühphasigen Unternehmen so, hat man eigentlich immer gesagt, und ich meine das jetzt nicht so despektierlich, aber so, lass mal cooles Zeug bauen, wo da draußen sofort alle sagen, das muss ja eine wertvolle Firma sein. Also wir bauen Dateninfrastrukturen auf und machen eine coole Web, also so alles, so die digitalen Klischees einmal rauf und runter. Und was sich stark verändert hat, ist, dass man quer durch die Industrie gesehen hat, wir müssen, also das, ich glaube, das kam dann irgendwann mal so mit dieser Default Alive, mit diesem Push, der durch unsere Industrie gegangen ist. Man muss auf Profitabilität achten. Und wenn ich mir anschaue, welche Art von Projekten wir heute machen, wir auch mit Online-Printers, aber auch mit anderen gemacht haben, ist, man macht prinzipiell einen Fokus auf profitabilitätssteigernde Projekte und auch alle Projekte, die das gar nicht so im Fokus haben, muss trotzdem ein ROI, also ein Return on Investment, immer glasklar sein. Ansonsten wird das gar nicht gemacht. Und da waren wir, also da hat Online-Printers wirklich einen super Job gemacht. Wir haben ein Projekt mit denen gemacht, wo wir genau uns auf das Thema mal voll fokussiert haben. Das ist eine schöne Sache, weil da geht's jetzt, das muss ich vielleicht dazu sagen, bei Profitability denken viele Menschen sofort an, da wird jetzt die halbe Belegschaft rausgeschmissen, es wird einfach Geld gespart. Das ist gar nicht der Punkt. Also das kann hier und da auch mal wichtig sein. Aber das Wichtigste ist eigentlich, dass ich Wege finde, wie ich profitabel wachsen kann. Also wie ich die Topline optimiere, aber auf eine Art und Weise, wo ich mir wirklich sicher bin, dass die Bottomline entsprechend mitwächst. Also dass das, was ich tue, entsprechend profitabel ist. Ja, und das haben wir mit den Kollegen gemacht. Das hat sehr gut funktioniert. Also die haben da selber einen super Job gemacht und wir sind da sehr froh, dass wir da helfen konnten.
Ich finde das einen sehr spannenden Punkt, gerade um nochmal deutlich zu machen, was eigentlich Profitabilitätssteigerung in diesem Wachstumssegment angeht, dass es nicht darum geht, eine eh schon profitable Firma noch profitabler zu machen, sondern Unternehmen, die sehr stark auf Wachstum gesetzt haben und durchaus da viel investiert haben, da wieder die Nadel ein bisschen mehr auf die Seite der Profitabilität zu setzen. Meistens ja auch auf Kosten des Wachstums. Ist das richtig, dass das entweder oder ist? Also es
Glaube
ist ja
ich
schwer,
eigentlich.
nach
Ja.
beiden zu optimieren. Also zumindest in der reinen Marketingwelt ist es
Ja.
verhältnismäßig herausfordernd, Wachstum und Profitabilität gleichermaßen zu maximieren.
Ja, also sobald du in einem halbwegs gewachsenen Unternehmen bist, und du jetzt nicht mehr einfach von Investoren so wahnsinnig viel Geld immer wieder nachgelegt bekommst, einfach nur um zu wachsen, stellt sich auch immer die Frage, woher kommt denn das Geld, das du dann ins Wachstum stecken kannst,
Ja.
ne? Und idealerweise schaffst du ein Flywheel. Flywheel muss man ja pro Podcast immer mindestens einmal sagen, das habe ich hiermit getan. Erreichst du genau dieses Flywheel, dass du halt Wege findest, wo du an der einen Stelle Geld sparst oder Prozess effizienter machst und dann das dann an der anderen Stelle ausgeben kannst. Also ganz einfaches Beispiel, wenn du Wege findest, wie du CRM oder E-Mail-Marketing effizienter machen kannst, indem du Entscheidungsprozesse vereinfachst, AI einsetzt, gerade Gen AI kann man in dem Bereich sehr gut einsetzen, indem du Automatisierungsstrecken baust und so weiter, dann hast du plötzlich Kapazitäten, um einfach segmentierter, öfter bessere Newsletter zu verschicken und damit wieder mehr Upside zu gewinnen. Und Und das ist eigentlich ein gutes Beispiel.
Ja, wenn ich mir so die Wettbewerbslandschaft angucke, jetzt gar nicht so sehr von Online-Printers, sondern in vielleicht noch breiteren Themen, wo Online-Printers, du hast jetzt keine Umsatzzahl genannt, ich habe mal irgendwie im Netz so eine Zahl, die spricht für 2022 von ungefähr 300 Millionen Euro. Ist das halbwegs zutreffend?
Ja, das ist die Größenordnung, in der die sich bewegen.
Ja, okay, das ist schon sehr ordentlich. Aber da führt oft diese deutlich effizientere Produktion zum Beispiel von Gen-AI-Themen, aber auch Adaptionsthemen, ne? Übersetzung, aber auch die Kreation, nicht unbedingt immer dazu, dass es eine Kostendegression gibt, sondern dass die Kosten ähnlich bleiben, aber das Volumen, also der Output deutlich größer wird. Also,
ja, genau.
Was wiederum zu besserem Wachstum, zu einer besseren Wachstumseffizienz führt.
Ganz genau, und das ist genau, was ich meine. Also ich glaube, da stehen Wachstum und Profitabilität nicht in Konkurrenz zueinander, sondern das eine ermöglicht das andere.
Mhm. Okay.
Und so macht es dann auch allen Beteiligten Spaß.
Ja, wir haben jetzt viel, also auch in den Vorgesprächen und auch wenn man um da jetzt nicht vorgreifen zu wollen, aber auf die Themen auf der Project Knowledge Konferenz eingeht, man sieht sehr, sehr deutlich, dass es vor 5 Jahren wäre es deutlich marketinglastiger gewesen. Heute ist es mehr Marketing und Data wäre es eigentlich gewesen. Data ist jetzt irgendwie überall noch so ein bisschen drin. Marketing, würde ich sagen, so lala. Aber AI ist, obwohl es ja keine Knappheit an AI-Themen gibt, aber auch ganz, ganz präsent. Ich nehme an, da gibt es einen ganz berechtigten Teil dafür, oder?
Ja, absolut. Also, und ich würde gar nicht sagen, dass Marketing da jetzt dadurch zurücksteht oder Data. Gerade sprechen alle über AI, aber natürlich ist AI so ein bisschen früher, ich traue es mich jetzt gar nicht zu sagen, früher hat man immer gesagt, so Daten sind das neue Öl und jetzt würden vielleicht einige sagen, AI sind das neue Öl und so weiter. Es ist halt einfach ein Bestandteil, oder ein Gewürz, das die Suppe halt irgendwie nochmal leckerer macht. Oder was das Ganze halt nochmal ein bisschen anheizt. Also ich würde nicht sagen, wir machen weniger Marketing-Projekte oder Data-Projekte, aber überall ist immer ein bisschen AI mit dabei und das macht einen großen Unterschied. Also wenn du heute gut Marketing machen möchtest, dann nutzt du AI-basierte Tools, du spielst viel damit rum, baust auf der Basis Sachen. Dann gibt's auch noch das Thema Automatisierung, das ist meiner Meinung nach so der Cousin von AI, häufig wird das in einen Topf geworfen, das halte ich für sehr falsch, aber eigentlich hat es einen riesengroßen Impact, manchmal einen größeren als AI selber, wird aber weniger, ist einfach vielleicht ein Ticken weniger sexy, aber hat einen riesengroßen Impact. Und das sind dann einfach Dinge, die dann deine Marketingprojekte erfolgreicher machen. Und mit dem Data-Fokus wiederum machst du dann häufig dann auch deine Marketing, aber auch deine Data-Projekte dann nochmal einen Ticken erfolgreicher und besser.
Wenn wir nochmal auf Online-Printers gucken, die am Ende kommt da, wenn ich das richtig verstehe, ein sehr physisches Produkt am Ende der Wertschöpfungskette
Absolut,
bei einem Kunden, einer Kundin raus.
Ja.
Inwiefern profitieren Unternehmen wie Online-Printers von AI-Entwicklung und wo sind vielleicht auch die Geschäftsmodelle unter Druck?
Ja, also wie gesagt, da muss ich aufpassen, dass ich da jetzt keine Secret Sauce
Du kannst es mal allgemein sagen. Unternehmen, die so sind, oder wir müssen nicht auf Online-Printers zurückgreifen, sondern wir können auch abstrahieren.
Ja, also jetzt müsste man eigentlich den Schritt zurück mal überlegen, was meinen wir eigentlich so mit AI? Weil du hast sehr viele Dinge, die du mit AI oder mit Prediction Models oder so aus dem Datenbereich rausmachen kannst. Das hat jetzt mit Gen-AI gar nicht so viel zu tun. Dann hast du Tools, die Gen-AI verwenden. Auch da gibt es ein riesen Potenzial noch, da besser zu lernen, was es alles gibt, die Tools kennenzulernen, die richtig zu benutzen zu lernen. Und dann kannst du natürlich auch die LLMs alle noch, also die Large Language Models oder ChatGPT, um es mal so ein bisschen platt zu sagen, auch einfach noch lernen, richtig zu nutzen und für dich an den geeigneten Stellen einzusetzen. Und an allen drei Stellen gibt es jede Menge Möglichkeiten für Unternehmen besser zu werden. Und aktuell ist das so, womit kann man das vergleichen? Da ist so viel Raum, dass man das gar nicht so unbedingt generalisieren kann. sondern wenn sich ein Unternehmen ein bisschen Zeit nimmt, ein bisschen Freiheit nimmt, seinen Mitarbeitern die Möglichkeit gibt, in allen dreien dieser Bereiche Dinge auszuprobieren und mal zu überlegen, wie man unter Nutzung deren Dinge erfolgreicher, besser, effizienter machen kann, dann werden da meistens sehr gute Dinge bei rauskommen. Ja, ich weiß, ein bisschen sehr generalistisch jetzt gerade, glaube ich, erklären.
Finde ich gar nicht. Also du desillusionierst so ein bisschen, aber das ist gut, dass es da jetzt nicht so den einen offensichtlichen Hebel gibt. Ich übersetze das so, dass es vermutlich viele Hebel sind, von denen auch es schwer vorherzusagen ist, mit welchen Hebeln man sich auch dauerhaft absetzen kann. Ich hätte gedacht, dass es ist ja keine Plattform, wie du richtig gesagt hast, oder vermutlich gibt es auch einen Plattformeffekt, der ist bei den Online-Printers, dass solche Geschäftsmodelle eine bessere Kundenerfahrung zum Beispiel ermöglichen können, durch zum Beispiel durch Gen AI, wenn es um die Schnittstelle zwischen Kreation und Produktion gibt. Ja. Und das, was hier sowieso schon, also was auch so ein bisschen immer so in der Project A DNA war, auf den Data Analytics Themen eher großen Fokus zu setzen, das sind ja jetzt auch Möglichkeiten, die dadurch jetzt nicht schlechter werden. Das Spannende an diesen AI-Themen finde ich ja, das ist mir auch auf der K5 deutlich geworden, dass sie ja im Grunde jeder zur Verfügung stehen und dass es im Grunde eine Frage ist, inwiefern man diese Instrumente wie tief in seine Wertschöpfung integriert und zu welchem Zeitpunkt.
Ja.
Aber diese, man spricht immer so von der Demokratisierung von Tools, aber die sind ja wirklich sehr, sehr, sehr ja, naja, ist er. Aber es ist sehr, sehr leicht zugänglich.
Ja, auf jeden Fall.
Und die, was ich auch sehe, ist die Hürde zum Beispiel Code-Reviews zu machen. Also ich will auf das Thema Engineering, Coding-Kapazitäten hinaus. Diese Hürden sind ja auch abgesenkt worden.
Absolut.
Das war, wenn wir vor 3 Jahren gesprochen haben, war das eine der größten Engpässe, die wir hatten, dass wir zu wenig Engineering-Ressourcen hatten. Ich nehme an, das ist immer noch so, aber auf einem ganz anderen Niveau, oder? Sehe ich das falsch?
Ja, also genau. Also du, AI kann hervorragend bei diesem Engpass helfen und hat da auch einen entsprechenden Impact. Und ich glaube sogar fast noch mehr merkt man das in dem Bereich. Also wir haben ja eine Zeit lang vom Zeitalter der Content-Creators gesprochen. Und auch der ganze Kreativbereich kommt natürlich schon ein Stück weit. Du kannst positiv sagen, da gibt es endlich die Ressourcen, die man immer brauchte. Oder man kann negativ sagen, da geraten Arbeitsplätze oder geraten ganze Bereiche unter Druck, weil AI da halt nun mal gar nicht so schlecht ist, wie man vielleicht irgendwie früher gedacht hat. Wenn es so um die Nutzung geht, da fällt mir jetzt gerade noch ein gutes Beispiel ein. Also was ich merke, auch mit meinen Kollegen, also selbst hier bei Project A intern, selbst bei mir selber, man hat oft noch gar nicht so diesen Reflex, der fehlt, glaube ich, sogar noch, zu sagen, hey, da kann mir ja AI helfen. Also da kann mir schlicht und ergreifend Mistral, ChatGPT oder was man auch immer nutzt, helfen. Wir haben gerade bei uns selber einen starken Schwenk gehabt, dass wir, habe ich, glaube ich, eingangs schon mal gesagt, dass wir mehr als früher für jedes Projekt, das wir bei jedem Kunden machen, immer ganz klar den Return on Investment zeigen wollen. Und natürlich musst du den ja mal ausrechnen. Und da muss man ja auch manchmal ein bisschen drüber nachdenken. Was ist denn jetzt der ROI, wenn ich 2 Produktmanager auf eine ERP-Implementierung, die eine andere Agentur, wie auch immer so, ne? Und da kannst du natürlich zu jemanden in der Firma gehen, der sich damit auskennt, oder du kannst dich da einlesen, oder du kannst zu ChatGPT gehen und sagen, schau mal, ich bin eine Consultancy und möchte meinem Kunden den ROI zeigen. Folgende Zahlen habe ich, welche fehlen dir? Wie stelle ich das in 3 Bullet Points dar? Und kriegst du eine hervorragende Antwort. Also diesen Reflex zu entwickeln, da bekomme ich eine gute Antwort, da stelle ich einen guten Prompt ein und bekomme das. Das ist oft schon ein großer Schritt und ich glaube, sich selber und seine Firma darauf so ein bisschen zu trainieren, kann ich nur empfehlen.
Das kann ich nur wiedergeben. Ich habe neulich so ein kurzes, das ist ein relativ triviales Beispiel, in dieser Wertschöpfungskette auf dieser eben zitierten K5-Konferenz erlebt. Früher hatten wir noch diese Übersetzungskabinen, ne, die in so einer Konferenz gelaufen sind. Und die haben das zum ersten Mal auf ihren zwei Hauptbühnen so gemacht, dass da eine Übersetzungssoftware mehr oder weniger unguided, also nicht mehr weiter durch Menschen korrigiert oder kuratiert lief. Und ich dachte, oh Gott, das wird ja Leute freisprechen in unserem denglischen Wortgebrauch. Wie kann die Übersetzung? Und ehrlich gesagt, die Übersetzungsqualität war so gut, dass ich mir vorstellen könnte, wenn ich kein Native German Speaker gewesen wäre, dass ich zumindest näherungsweise verstanden hätte, worum es da gerade ging. Was ehrlich gesagt bei manchen simultanen Übersetzungen ja auch nicht immer so gegeben war. Also spektakulär der Entwicklungsschritt da. Ich denke auch, dass wir im innerbetrieblichen Bereich da noch viel leben werden. Sag mir nochmal, von euren Ressourcen, wenn ihr zum Beispiel eine Online-Printers auf die nächste Wachstums- oder Profitabilitätsstufe hebt, welche, so ganz generalistisch, ich weiß, du wirst keine Geheimnisse verraten, aber so mal, was sind so die größten funktionalen Bereiche, die fachlichen funktionalen Bereiche, die von euch abgerufen werden, damit ich so mal ein Bild kriege?
So, und da kommen wir jetzt wieder zurück. Das ist der Commercial-Bereich, also das ist Sales, das ist Marketing, das ist Data, weil du das ganze Data fokussiert und unterstützt machen möchtest. Das sind die wichtigsten Bereiche und das war früher so und das ist heute auch so. Und wenn wir das AI-Thema da reinbacken, dann ist das alles in jedem Bereich AI unterstützt. Aber die Dinge, die Themen, die du angehen musst, sind an der Stelle eigentlich die gleichen. Was sich geändert hat, ist, wie ich gesagt habe, du musst viel klarer aufzeigen, wie ist das, was ich da vorschlage und am Ende mache, profitabel. Ich probiere nicht einen Marketingkanal mal so aus und gucke dann mal, ob ich darüber neue Kunden raushole, sondern ich rechne durch, wenn ich den Kunden hole, was sind die Kosten, was ist der Customer Lifetime Value, was ist die Marge über die Produkte, die diese Kundengruppe kauft. Und das musst du relativ früh über Tests ganz klar zeigen und dann wird das auch gemacht. Da ist ein viel größerer Fokus darauf, dass das eben auch einen direkten Return bringt.
Ich finde das sehr spannend, dass das Thema Sales immer noch da ist. Das war ja schon sehr früh bei euch im Portfolio. Ich weiß nicht, das kam, glaube ich, durch den Schwenk in die B2B-Welt und auch in der Software-as-a-Service-Welt ist ja auch das, was wir gemeinhin Sales nennen würden, ja mal echt ein ganz großer Werttreiber, der oft auch nur so ein ungeschliffener Diamant ist. In manchen Unternehmen ja auch so ein ungeliebtes Dasein hat, also in vielen der jungen Unternehmen, die nicht historisch schon irgendwie in der Sales-Organisation mitgebracht haben. Erzähl mir nochmal, wie steht's denn um Sales?
Also, ich befürchte fast, da könnte man den Teil aus vor 75 Folgen hier nochmal reinschneiden, weil ich glaube, da hat sich tatsächlich gar nicht so viel geändert. Es ist, wenn du, digitale Firmen in unserer Zeit, da sind sehr viele sehr erfolgreiche, bewegen sich im B2B-Bereich, wie du schon sagtest, und da brauchst du Sales und alle sagen immer am Anfang, wir bauen das irgendwie so, dass sie das von selber verkaufen und das tut es dann nicht und dann brauchst du einen Vertrieb und dann probiert man mal los, aber in der digitalen Welt wollen das halt viele nicht machen. Also das ist in der angloamerikanischen Welt ein bisschen anders, aber gerade in der Dachregion ist es so, jeder, der cool ist, jeder, der digital ist, der macht lieber halt Data Marketing oder möchte Generalist oder Chef sein, aber Sales einfach Vertrieb
oder Produkt.
Produkt, Product genau. Product Growth,
ne? Also, ja, wenn wir schon bei mega. Bingo sind.
Ja, genau. Weil früher, wie wir ja wissen, hat man Produkte einfach so gebaut, dass sie sich nicht verkaufen. Und heute weiß man, machen wir einfach das ein bisschen
Spaß. Nein, Spaß. Das Produkt sich selbst verkauft, genau.
Ja, genau. Tolle Idee. Nein, ich finde, das macht schon Sinn. Aber am Ende brauchst du in den meisten Firmen dann am Ende dann doch einen Vertrieb und das ist einfach weniger beliebt, sind weniger beliebten Jobs. Dabei ist das mittlerweile ein sehr gut, sauber durchdigitalisierter Bereich mit klaren Prozessen und der steckt einfach noch da, wo andere Digitalbereiche vor 5 bis 10 Jahren waren in der Adaption. Und das ist tatsächlich einer unserer wichtigsten Unterstützungsbereiche.
Super, super spannend. Da haben wir auch mit Jana drüber gesprochen, auch vom Project A. Also zwischen diesen 75 Folgen ist ja noch deutlich mehr passiert.
Ja.
Findet das Thema Sales findet ja auch auf der Project A Knowledge Konferenz statt,
absolut,
richtig?
Absolut. Ja.
Ja, das ist vielleicht das ist eine super elegante Überleitung, oder? was ist denn diesmal, was ist neu, was ist anders, was kann weg bei der Project A Knowledge Conference?
Ja, vielleicht auch da nochmal ganz kurz Recap. Was ist die PACON oder Project A Knowledge Conference? Das war bei uns früher mal so der Portfolio Day. Da haben wir Gründer in unserem Portfolio eingeladen, haben gesagt, tauscht euch mal aus. Durch den operativen Ansatz haben wir da von Beginn an nicht diese Dog-and-Pony-Show draus gemacht, wo Gründer sich auf die Bühne stellen und pitchen. Das ist einfach nicht 2024, das ist ehrlich gesagt auch schon nicht 2016 sinnvoll gewesen, sondern haben gesagt, da geht es um Wissensaustausch. Irgendwann haben wir das Format nach außen geöffnet. Im letzten Jahr war das eine Präsenzveranstaltung mit 1800 Personen und 10.000 Leuten, die sich das auf YouTube angeschaut haben. Und damit sind wir so ein bisschen an unsere Grenzen, was das physische Event gestoßen. Das ist so ein Grund, warum wir gesagt haben, wir wollen was ändern. Der zweite Grund ist, dass wir gemerkt haben, so durch dieses Wachstum des Events ist es immer generischer in den Inhalten geworden. Und wir sind ja eigentlich Nerds und wir sind auch stolz drauf und wir wollten das auch wieder ausbauen. Dann haben wir uns überlegt, wir dezentralisieren das, klauen uns so ein bisschen die Grundidee von so einer Berlinale oder Fashion Week, also ja auch andere Berliner erfolgreiche Formate, und haben gesagt, wir schwärmen aus und machen nicht das Ganze an einem Ort, sondern verteilen auf 10 verschiedene Locations 10 verschiedene Schwerpunktveranstaltungen. Also das heißt, wir nennen die Hives, also wie ein Bienenstock, ein Hive. Und da wird es ein Marketing-Hive geben, ein Sales-Hive, ein General-Management-Hive, ein zu Data und so weiter. Und dort wird dann schön nerdig, fachlich sehr tief gesprochen. Das geht den ganzen Tag über, über ganz Berlin verteilt. Wir bringen das Event auch zu unseren Commercial Partners, machen dann zum Beispiel den Tech-Hive bei Google etc. Und am späten Nachmittag, frühen Abend werden dann alle abgeholt und werden auf die Convention gebracht. Und da hat man dann noch die ganze Nacht bei guten Getränken, guter Musik die Möglichkeit, dann crossfunktional zu netzwerken, sich kennenzulernen, viel Spaß zu haben. Gibt's auch noch mal so schöne, dann doch generalistische Content-Pieces in den Abend rein. Die Gülsa Wilke wird da zum Beispiel dabei sein. Und wir zählen auch, wie in den meisten Jahren, auf Philipp Westermeier und Florian Heinemann. Genau, aber das wird das Event sein. Also deutlich dezentraler und inhaltlich endlich wieder auch deutlich nerdiger und tiefer. Das ist, was anders sein wird.
Sehr gut. Wie gibt es so die Möglichkeit, dass ich dann zwischen den Hives hin und her wechseln kann? Oder ist das nicht gewollt oder angedacht?
Also es ist gerne gewollt. Man kann das sehr gerne machen, wenn man sich um ein Ticket bewirbt. Es ist ja so, dass das ist, glaube ich, das einzige Event, wo man kein Ticket kaufen kann oder einfach ziehen, sondern wir haben immer nur eine begrenzte Kapazität, wollen damit aber also ganz explizit kein Geld verdienen. Man kann kein Ticket kaufen, sondern man bewirbt sich und bekommt dann, wir kuratieren das Publikum, weil wir nicht möchten, dass da nur Leute versuchen, sich gegenseitig was zu verkaufen, sondern es wirklich ein richtig guter fachlicher Austausch ist. Man kann sich dann auch für mehrere Hives bewerben. Und in der Zuteilung achten wir dann darauf, dass es dann halt irgendwie Sinn ergibt. Was ich sagen muss, ist, wir haben in der Vergangenheit sehr darauf gehofft, dass das Publikum die Cross-Funktionalität hoch schätzt und eben vielleicht auch der Backend-Entwickler sich dann mal einen Vertriebstalk und umgekehrt anguckt, mussten aber feststellen, dass das Feedback häufig war, hey, mach doch einfach die fachlichen Themen immer so auf einen Raum in einem durch, weil am Ende möchte ich am liebsten dann doch vor allem Marketing-Talks hintereinander wegsehen. Und das heißt, ich glaube, der Austausch zwischen den Hives, der wird passieren, der ist auch, der kann gerne passieren, das kann ich auch machen, ich kann mich entsprechend bewerben, bekomme vielleicht auch das eine oder andere Ticket entsprechend, aber ich glaube, de facto wird das Grenzen haben. Es wird natürlich so thematische Cluster geben, also natürlich Marketing und Sales, die werden wir haben die die Allokation auf die Locations noch gar nicht gemacht. Das machen wir dann so ein bisschen nach Nachfrage und so weiter. Aber natürlich werden wir darauf achten, dass die beiden eventuell im gleichen Haus oder zumindest sehr nah beieinander sind, so dass man von einem zum anderen rüberlaufen kann. Aber es gibt auch solche, wo man dann sagen muss, also vielleicht bauen wir da einen Shuttle oder so, aber wir erwarten nicht gar nicht dann so, dass es dann da den großen Austausch zwischen denen gibt.
Das verstehe ich. Also Marketing und Sales, das also thematisch in nahe Sachen, das erschließt sich mir total. Ich finde das toll, dass ihr das macht. Ich habe das auch in den Jahren, wo es zentral war, von der fachlichen Tiefe immer als sehr gut empfunden, gerade weil es halt keine sponsorengetriebene Sales-Veranstaltungen waren, sondern sehr, sehr inhaltlich getriebene Sachen. Apropos Sponsoren, also das ist ja auch kein Widerspruch, man kann ja inhaltlich arbeiten und trotzdem Sponsoren haben. Ich glaube, du hast jetzt Partner gesagt schon, aber kannst du dazu ein Wort sagen?
Ja, also das ist tatsächlich sehr wichtig. Mhm. Also wir sprechen hier sehr bewusst von Partnern und nicht Sponsoren. Das ist auch kein Bullshit, sondern das ist wirklich so, diejenigen, mit denen wir da arbeiten, die gestalten auch das Programm mit, ohne dass die da eine Werbeveranstaltung draus machen. Aber wenn du natürlich mit einem Google zusammen über Tech sprichst oder mit einem, wen kann man da noch nehmen, mit einem Salesforce über Sales-Themen, mit einem CLP über Venture Debt oder so, dann sind das oft fachlich mit Make über Automatisierung, dann bekommst du da, dann bringen die auch gute Speaker mit und setzen bestimmte thematische Schwerpunkte, die für alle Beteiligten hochrelevant sind, ohne dass die sich jetzt dahinstellen und einfach Werbung machen. Ja. Und so funktioniert das sehr, sehr gut. Also es sind auch überwiegend langjährige Partnerschaften. Wer da Interesse hat, also wir sind da auch noch offen, kann man sich gerne melden bei uns, gerne bei mir direkt, rainer@projecta.com, freue ich mich drüber. Aber genau, aber wir arbeiten da gerne mit Firmen sehr partnerschaftlich langfristig zusammen, machen auch ganzjährig mit denen Veranstaltungen, gehen zusammen auch aufs Oktoberfest und gucken uns Fußballspiele an. Also das ist sehr vielfältig.
Ja, sehr gut. Also ich habe das in der Vergangenheit auch immer wieder erfahren, so wie ihr, entweder brieft ihr eure Partner sehr gut oder ihr habt innerhalb der Partnerstrukturen genau die erwischt, die halt verstanden haben, dass hier sie nur gewinnen können, wenn sie eine hohe inhaltliche Tiefe mitbringen und nicht an der Oberfläche irgendwelche Pitches bringen, was ja für jeden Konferenzveranstalter so ein bisschen Fluch und Segen zugleich ist. Aber da ihr noch andere Finanzierungsmöglichkeiten habt, außer professioneller Veranstalter zu sein. Das ist, magst du was sagen? Was kostet euch so eine Project A Knowledge-Konferenz so intern?
Ja, also wir legen ungefähr 500.000, 600.000 Euro dafür auf den Tisch in jedem Jahr und recovern über die Partner dann so 100 bis 200. Und den Rest zahlen wir einfach, weil wir sagen, das ist also es hat ja viele positive Effekte. Es ist ein gutes Branding für uns. Es ist auch wirklich ein wertvoller Austausch. Also das ist es uns einfach wert.
Das finde ich sehr, sehr löblich, dass ihr da in das Wissen eurer Partner, eurer Portfolio-Companies, aber eurer Friends and Families auch investiert. Und dass ihr da praktisch so substanzielle Mengen aus eurer kargen Management-Fee investiert, um das zu machen. Also ja, ich kann das nur unterstützen. Ich habe da immer großen Spaß.
Und dafür, du bist ja auch dabei. Oh ja,
ich darf ja auch dieses Jahr wieder selbst einen kleinen Beitrag zusteuern. Da freue ich mich auch sehr, sehr drauf. Und wir verraten erst in Kürze, in welchem Bienenstock ich mich tummeln werde. Ich kann schon mal ausschließen, in welchem Bienenstock man mich nicht sehen wird.
Nämlich?
Naja, also ich bin da sehr gerne neugierig, aber die ganzen Finanzierungsthemen, dadurch, dass ich jetzt praktisch der kapitalintensiven Gründerphase so ein bisschen entwachsen bin, ist das Thema, also bei Legal und Finanzierung, ich weiß, für junge Gründer ist das ein Thema, wenn man Geld aufnimmt, finde ich das total wichtig als Thema, aber das hat mich schon damals immer sehr eher gestresst als begeistert.
Es sollte eigentlich nur eine Notwendigkeit und nicht das zentrale Thema sein. Das ist, da kann man auch, also das ist eines meiner Lieblingsthemen, ist nicht heute, aber ich finde, es wird in unserer Industrie viel zu viel darüber gesprochen, woher bekommt wer wie viel Geld, statt mehr darüber zu sprechen, was man dann eigentlich damit macht. Das ist ein bisschen für mich so, als ob man bei einer Champions League die ganze oder Fußball-Europameisterschaft die ganze Zeit nur, aber Champions League passt da besser, die ganze Zeit nur darüber sprechen würde, wie viel Geld jetzt ein Sponsor ausgegeben hat für PSG oder so, statt irgendwie über das Fußballspiel zu sprechen. Also das, was wirklich auf dem Rasen passiert.
Ja, das ist oberflächlich ja nachvollziehbar, weil ja. Geld halt für viele erstmal ein guter Indikator sind. Was ja selten nicht transportiert wird, ist die Kausalität, also was für Bewertungen haben und mit was für Konditionen. Also das finde ich, ist es wert, gerade auf solchen Konferenzen eher im Hintergrundgespräch dann zu verstehen, mit welchen Bewertungen und welchen Bedingungen sind denn eigentlich diese Kapitalströme verbunden. Und das macht ihr ja auch sehr transparent. Ja, und auch dein Kollege Florian zum Beispiel spricht absolut. Ja auch sehr deutlich drüber, auch wenn zum Beispiel Deal gab, dass es halt nicht hilft, einfach nur oberflächlich die Bewertungen zu gucken. Das Motto der Konferenz ist ja Activate. Mhm. Was habt ihr euch dabei gedacht?
Ja, also ich bin relativ stolz auf das Motto. wir haben uns wirklich was dabei gedacht. Das ist ja nicht immer der Fall bei so Mottos. Wir leben ja schon in einer Zeit multipler Krisen. Ne? Also ob das die geopolitische, die ökonomische, also Krisen haben wir, glaube ich, gerade genug. So, und was macht man sinnvollerweise in einer Krise, wenn man erfolgreich sein möchte, ist, man sollte einfach alles, was man hat, aktivieren. Also wenn ich an Marketing denke, dann sollte ich Bestandskunden maximal aktivieren, eher als jetzt all mein Geld auf die Akquise neuer Kunden zu hauen. Ich sollte meine Ressourcen bestmöglichst aktivieren. Ich sollte gucken, dass ich meine Zeit bestmöglichst nutze. Ich sollte schauen, dass ich alle Tools, die es gibt und die mir helfen, bestmöglichst nutze. Also die Aktivierung existierender Ressourcen ist einfach das Gebot der Stunde in schwierigen Zeiten. Und das wird definitiv über alle Hives hinweg ein ganz wichtiger Fokuspunkt sein.
Was ich auch noch interessant finde, das hat auch ein Marketing- und ein Sales-Engel ist das Thema, was treibt eigentlich Bewertung? Also Unternehmensbewertung in der heutigen Zeit, das ist ein Thema, weil man da auch viel mitnehmen kann für Marketing- und Sales-Initiativen. Welche Art von organisatorisches Setup in einem Unternehmen, welche Art von KPIs gute Indikatoren sind, um eine Bewertung nach oben oder eventuell auch nach unten zu bringen, je nachdem, ob man auf der Käufer- oder Verkäuferseite steht. Mhm. Darüber kann man, weil das finde ich, das ist auch handlungsweisend. Also wenn ich die Wahl habe, meine Organisation Marketing- und Sales-seitig zu verändern, kann ich mir überlegen, tue ich das jetzt nur für die P&L oder tue ich das, weil das den Unternehmenswert in meine Richtung verändert. Ja, gut. Das bringt mich, wolltest du noch was sagen? Weil ich habe jetzt gerade so meinen Monolog gehalten, das ist ja gar nicht Sinn und Zweck dieses Podcasts.
Ich stimme dir zu.
Das ist schön. Lieber Rainer, jetzt mit Blick auf die Zeit, nochmal der Recap, die Project A Knowledge Konferenz findet am 20. September statt. Man kann keine Tickets kaufen, es gibt aber einen sehr klaren Apply Now Knopf auf der Seite. Wir packen die Seite in die Shownotes. In der Folge vor 75 Folgen gab es noch einen Gutscheincode, das brauchen wir diesmal nicht, weil das Konzept ja ganz anderes ist. Deshalb geht jetzt auf die Seite und füllt die kurzen, sehr geländegängigen Formulare aus.
Ja. Und wartet nicht zu lange, weil also die Hälfte der Tickets ist schon vergeben. Oha. Das geht jetzt alles relativ flott. Also das müsste man dann wirklich jetzt machen.
Jetzt, genau. Dieser Podcast wird sehr wahrscheinlich Anfang, Mitte Juli erscheinen.
Das sollte noch okay sein.
Das sollte gerade noch gut gehen.
Ja, das sollte noch gut gehen.
Sehr gut, klasse. Lieber Rainer, meine neue Abschlussfrage, so neu ist sie gar nicht mehr. Kannst du uns ein Buch, eine Quelle, eine Studie, irgendetwas nennen, was in letzter Zeit für dich prägend oder mindestens inspirierend war?
Ja, also ich würde zwei Antworten geben. Die erste ist meine Empfehlung für Urlaub fürs Gehirn. Ich bin ein großer Fan, dass man sein Gehirn ab und zu auch mal in den Urlaub schickt. Für mich ist das Cowlitz Hills, also der Podcast der Cowlitz Brüder, die man noch von ihrer früheren Band kennt. Und ich finde es wahnsinnig, also die reden einfach eine Stunde jede Woche irgendwelchen Unsinn. Und das ist sehr, sehr lustig. Der absolute Traum wäre natürlich, wenn die ansprechen würden, dass sie hier erwähnt wurden. Da können wir natürlich nicht von träumen, aber das wäre wahrscheinlich der beste Growth-Hack, den wir hier irgendwie machen könnten. Aber ja, ist auf jeden Fall ist großartig. Ich kann es sehr, sehr empfehlen. Das Urlaub, zweite ist.
Entschuldigung, wenn ich dir fragen will, warum du das so toll findest. Urlaub fürs Hin. Was machen die zwei Brüder, dass dein Hirn in Urlaub geht?
Also, das sind die Tokyo Hotel Zwillinge, ne? Und die erzählen einfach, die sind dann da irgendwann nach Hollywood gezogen und erzählen einfach unvorbereitet, ich glaube komplett unvorbereitet, aus ihrem Leben. Mhm. Und ich meine, das sind Zwillinge, die leben zusammen. Mhm. Und eigentlich kann man gar nicht glauben, dass sie sich noch so viel zu erzählen haben, aber die brabbeln nonstop mit einer Höchstgeschwindigkeit da gerne eine lustige Stunde ins Mikrofon. Das ist Wahnsinn. Und das ist, da muss man sich nicht groß konzentrieren, aber also ich lache da mindestens 5-mal pro Folge laut auf. Ja. Das muss man einfach mal ausprobieren.
Das ist nicht schlecht. Es ist ja, das ist ja gar kein Nischentipp mehr, aber es ist ein überraschender Tipp, finde ich. Und ich finde es auch sehr authentisch und fast mutig, dass du dich dazu bekennst.
Okay, jetzt setze ich noch was fast intellektuelles dagegen. Was ich liebe und wo ich immer wieder ins Rabbit Hole gehe und nicht Finger von lassen kann, ist auf YouTube. Mein Lieblings-YouTuber ist Sabine Hossenfelder. Das ist eine Professorin, ich glaube, der Mathematik. Die macht einen Wissenschaftskanal, die erklärt alle Dinge aus der Welt der Wissenschaft. Ich verstehe, glaube ich, so je nach Folge 40-60%. Nein. Und trotzdem macht es Spaß. Und man beschäftigt sich mit allen möglichen Themen. Entropie zum Beispiel. Und viel, ich finde besonders spannend, man kann da immer wieder bestimmte Muster ablesen, die man dann in seine Arbeitswelt einbauen kann. Auch wenn die dann eigentlich gar nichts mit dem Ursprungsthema zu tun haben. Also wenn sich in einer unserer Firmen Leute darüber aufregen, warum irgendwas kaputt geht, nicht funktioniert, Mitarbeiter gehen, wenn irgendwas nicht, dann kann man eigentlich immer sagen, das ist halt Entropie. Und das habe ich von Sabine Hossenfelder gelernt.
Sehr gut.
Also großartiger Kanal, macht riesengroßen Spaß.
Das ist ja ein schöner Mix. Hörst du die hintereinander oder je nach Stimmungslage?
Nein, sehr, sehr je nach Stimmungslage.
Ja, sehr gut. Sabine
Hossenfelder eher am Morgen und die Kaulitz-Brüder dann halt eher am Abend.
Okay.
Auf dem Weg in den Feierabend.
Die Kaulitz-Brüder, wir können die trotzdem in die Shownotes reinpacken. Ich glaube, das ist nicht SEO-schädlich. Auf jeden Fall hilft es dem SEO der Kaulitz Hills nicht. Aber die Sabine Hossenfelder, die werde ich mir auf jeden Fall angucken. Vielleicht höre ich auch mal bei den Kaulitz rein. Ich habe so ein bisschen Berührungsängste. Aber
ja, das kann ich verstehen. Aber da muss man einfach mal mutig reingehen und es einfach mal machen.
Sehr, sehr, sehr interessant und auch überraschend, aber sehr, sehr schön. Der eine Teil ist überraschend. Mein lieber Rainer, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deine Einblicke. Ich freue mich, dich spätestens am 20. September wiederzusehen. Und bis dahin, sei schön fleißig, hilf dein Portfoliounternehmen ein bisschen in diesen aufregenden Zeiten. Und dir persönlich alles Gute. Komm gut durch diesen Sommer.
Ebenso.
Dankeschön.
Dankeschön. Ciao, ciao.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios. Werbung.
Werbung in eigener Sache. Wir bei Digital Forward verstärken unser Team. Bitte schaut einmal auf digitalforward.de/jobs nach. Dort seht ihr jede Menge spannende Jobs. Und wenn ihr euch fragt, was macht Digital Forward eigentlich, außer diesen unglaublich spannenden Podcast, seht ihr, unsere Leistungen umfassen unter anderem Digital Marketing Audits, Portalbenchmarks, Technologie- und Agenturauswahlthemen, aber auch Interimsmanagement. Das machen wir auf Augenhöhe mit den führenden Advertisern aus dem E-Commerce-Bereich, aus dem Direct-Banking-Bereich und aus dem Direct-to-Consumer, aber auch anderen Bereichen, wie zum Beispiel aus dem Software-Service-Bereich, Banken und Telekommunikationsunternehmen sind alles unsere Kunden. So, jetzt hoffe ich, dass ich euch ein bisschen Lust gemacht habe. Bitte schaut nochmal nach digitalforward.de/jobs und empfehlt uns weiter. Vielen Dank.
Ende der Werbung.